möchte ich mit Ihnen, mit euch, eine Geschichte anschauen, die eigentlich direkt aus Hollywood könnte kommen. Es geht hier um eine Story, um eine Geschichte von einem Mann, der übermenschliche Kräfte hatte und seine Feinde und die Feinde von seinem Volk gerade reihenweise aus dem Verkehr gezogen hat. Bevor ihr jetzt fragt, da geht es nicht um einen mystischen Gott und es geht auch nicht um einen Marvel-Comic-Superheld aus dem Kino. Es geht um den Simson, einen Mann von Gott aus dem Alten Testament. Vielleicht denkt jetzt jemand von Ihnen, oh, das Alte Testament. Jesus ist gekommen. Wir brauchen die Geschichte nicht mehr. Naja, es tut mir leid, da muss ich Sie enttäuschen. Das Alte Testament ist weder ungültig noch unwichtig. Im Gegenteil. Durch Jesus Christus, ja, da hat das Gesetz der Juden im Alten Testament eine völlig neue Gewichtung bekommen. Das ist so. Was es uns aber über Gott sagt und über das, was ihm wichtig ist, das ist immer noch von grosser Bedeutung. Vielleicht sagt jetzt jemand, durch Jesus Christus, da ist die Liebe von Gott in die Welt gekommen, es geht nicht mehr darum, Gesetze einzuhalten. Einverstanden. Aber das, was ich jetzt gerade gesagt habe, das ist nicht einfach nur meine Meinung. Das Neue Testament selber sagt uns, wir lesen es im zweiten Brief von Paulus an Timotheus, Kapitel 3, 16 bis 17. Dort stehen die folgenden Worte. Denn alle Schrift, von Gott eingegeben, ist nützlich zur Lehre, zur Zurechtweisung, zur Besserung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, dass der Mensch Gottes vollkommen sei, zu allem guten Werk geschickt. Wir sehen also, dass das Alte Testament nicht einfach zum alten Eisen gehört. Trotzdem drängt sich die Frage auf, was so eine alte Geschichte uns heute noch zu sagen hat. Um darauf eine Antwort geben können, möchte ich die Geschichte vom Simson gern für uns heute Morgen ein bisschen zusammenfassen. Wir finden die wunderbare oder wundersame Erzählung nämlich in der Bibel im Buch Richter Kapitel 13 bis 16. Dort drin wird beschrieben, dass Gott die Israeliten wieder einmal zur Rechenschaft gezogen hat und sie dann in die Hand von ihren Feinden, die Philister, gegeben hat. Doch nicht nur das Gericht von Gott über sein Volk ist es sich immer wiederholende Tatsache in der Bibel. Nein, auch Gnade und Treue von Gott wiederholen sich. Und während dieser Zeit hat er darum einen Retter berufen, um Israel im Kampf gegen die Philister zu helfen. Der Retter, der war aber nicht einfach ganz so ein normaler Mensch gewesen, wie Sie und ich. Nein. Gott hat ihm etwas ganz Besonderes geschenkt, und zwar übermäßige Kraft. Er war darum stärker gewesen als alle anderen Menschen. Wo der Simson, so heisst unser Mann, alt genug war, hat er schließlich angefangen, seinen Kampf gegen die Unterdrücker von Israel aufzunehmen und hat ihnen grosse Verluste bereitet. Irgendwann aber hat er sich in eine Frau verliebt, Delila, die ihm das Geheimnis von seiner gewaltigen Kraft erzählt hat. Leider hat sie seine Liebe nicht auf die gleiche Art und Weise erwidert und hat ihn an seine Feinde verraten. Worauf aber er seine Kraft verloren hat und wehrlos geworden ist. Die Philister haben ihn daraufhin festgenommen und haben ihm die Augen ausgestochen. Schlussendlich hat dann der Simson Gott aber gebeten, dass er ihm seine Kraft wieder zurückgeben möge, wo er während einem Fest von den Philister verhöhnt worden ist. Und er ist erhört worden und hat die Säule von dem Tempel der Philister umstoßen und worauf aber nachher 3000 Menschen gestorben sind, inklusive dem Simson. Naja, es scheint jetzt fast so, als wäre die Geschichte auf den ersten Blick nicht unbedingt gerade eine Ermutigung. Schließlich ist der Held der Geschichte am Schluss tot. Es stellt sich also die Frage, ob sein Tod vielleicht mehr ist als ein bloßes Versagen von unserem Held. Also ich nehme jetzt die Pointe gerade vorne weg. Ja, sein Tod ist tatsächlich mehr als ein Versagen. Und auch sein Leben lehrt uns mehr, als uns vielleicht lieb ist. Aber was könnte denn das sein? Um das zu beantworten, da fange ich am besten damit an, uns genauer mit der Kraft vom Simson auseinanderzusetzen. Ich habe es bereits schon am Anfang gesagt, die Geschichte könnte tatsächlich aus unserer Zeit stammen und ist top aktuell. Vielleicht kennen einige von euch auch die Heldenreihe vom Thor, dem nordischen Gott vom Donner. Er ist enorm stark und auch durch seine Waffe, die er hat, ein magischer Hammer. Oder der Superman, das außerirdische Kraftpaket. Er ist ebenfalls unfassbar stark, wird aber schwach, sobald er mit einem Stein von seinem Heimatplanet mit Kryptonit in Verbindung kommt. Und jetzt lesen wir in der Bibel auch wieder von einem Mann, der unfassbar stark ist, obwohl aber seine Kraft, ich sage jetzt quasi, von seinen Haaren bezieht. Und sie verliert, sobald die geschnitten werden. Wird jetzt da noch gerade jemand sagen, dass die Geschichte Menschen heute nicht interessieren könnte, wenn man das sieht? Also wenn man die Millionenumsätze von der Kinobranche mit solchen Filmen anschaut, dann ist die Antwort doch klar. Nein, es kann wirklich niemand sagen, dass die Menschen, die nicht durch die Geschichte vom Simson könnten, angesprochen werden. Ich glaube, das Problem liegt dort ein bisschen an einem anderen Ort. Die Menschen sind darum nicht interessiert, weil ihr persönliches Leben angesprochen werden würde und sie ihr bequemes Leben möglicherweise aufgeben müssten. Es ist so, wie Jesus selber in Matthäus 13, Vers 15 sagt. Denn das Herz dieses Volkes, das betrifft jetzt Israel, ist aber auch ein Bild für unsere heutige Welt. Es ist verfettet und mit ihren Ohren hören sie schwer. Und ihre Augen haben sie geschlossen, auf dass sie nicht mit den Augen sehen und mit den Ohren hören und mit dem Herzen verstehen und sich bekehren, dass ich sie heile. Doch die Worte, die gelten, so hoffe ich, nicht für uns. Wir gehören zu denen, die hören wollen. Lasst uns ein bisschen genauer darauf eingehen, was wir dadurch lernen können, dass Gott einem Menschen so viel Kraft gegeben hat und somit auf eine ganz besondere Art gehandelt hat, wie sie, wenigstens für uns heute, eigentlich recht eigenartig, ja fast unwahrscheinlich und unwirklich scheint. Wisst ihr, wir Menschen haben ja eine klare Vorstellung davon, was alles möglich ist und was nicht. Und oft gibt es dazu nicht einen besonderen Grund. Wir glauben das, was wir kennen und was uns logisch erscheint, so wie wir geprägt worden sind. Und das ist zu allen Zeiten so gewesen. Der Mensch heute, der kann sich zum Beispiel kaum vorstellen, dass es eine unsichtbare Welt gibt und dazu einen Gott, der alles in seinen Händen hält. Das Vorstellungsdefizit, sage ich, das betrifft auch uns als Christen. Es fällt uns aufgeklärten, gut gebildeten Gläubigen oft schwer, uns vorzustellen, dass Gott auf eine übernatürliche Weise wirken könnte. Gleichzeitig ist es vielen Juden während der Zeit von Jesus schwergefallen, sich vorzustellen, dass der allmächtige Gott Mensch könnte werden, um sie zu erlösen. Es ist für sie schlicht nicht im Bereich des Möglichen gelegen, so wie es eben für uns auch heute manchmal kaum möglich scheint, dass Gott auf eine Weise handelt, wo wir so nicht erwarten würden. Ich stelle da mal eine provokante Frage. Was würden wir machen, wenn plötzlich ein Mensch durch die Welt wandern würde, das Evangelium predigt, also die Wahrheit, wo aber so stark wäre wie der Simson? Würden wir denken, ja, das kann nicht sein, weil Gott macht ja scheinbar heute kein Wunder mehr. würden wir vielleicht sagen, dass das vom Teufel ist, weil es ja schließlich unnatürlich ist. Ich sage nicht, dass es nicht wichtig wäre, solche Geschehnisse zu prüfen. Das ist wichtig. Oder auch, dass Menschen und das, was sie sagen, dass wir sie auf die Wahrheit hin überprüfen. Auch das ist wichtig. Es geht mir aber um etwas anderes. Es geht darum, dass wir uns die Frage stellen, sind wir bereit, uns von Gott überraschen zu lassen und ihm auch zuzugestehen, dass er Mittel und Wege hat, seine Ziele zu erreichen, die allenfalls für uns unvorstellbar sind. Anhand der Geschichte von Simson können wir erkennen, dass Gott tun kann, was und wie er es will. Er hilft oft nämlich nicht so, wie wir es uns jetzt gerade wieder vorgestellt haben. Und er hat auch mehr Möglichkeiten einzugreifen, wo wir vielleicht für richtig finden würden. Zur Zeit von Simson hat er den Israeliten wollen helfen durch einen übermenschlich starken Mann. Der Lösung der Menschheit aber wiederum hat er bewirkt, indem er, also Gott, ganz persönlich Mensch geworden ist und dabei nicht einfach übermenschlich stark war, sondern, ich würde sagen, übermäßig schwach geworden ist. Dass Gott aber derart überraschend wirken kann und es auch macht, das lesen wir im Alten Testament, Jesaja 64, Vers 3 und auch im Neuen Testament, im 1. Korinther 2, Vers 9. Dort steht, was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört und keinem Menschen ins Herz gekommen ist, was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben. Ist das schon alles? Sagt uns die Geschichte lediglich, dass Gott uns überraschen kann in seinem Wirken? Nein, da gibt es noch viel mehr in dieser Geschichte zu entdecken. Ich möchte mich jetzt auf Basis von unserer heutigen Geschichte möchte mich einer Frage zuwenden, die vielleicht für einige möglicherweise schwierig ist. Und trotzdem sind gerade solche Fragen wichtig, weil es ums geistliche Wachstum geht und dass wir reifer werden in Jesus. Also, was geht es jetzt? Es geht um die Frage, inwieweit ein gläubiger Christ und auch die Gemeinde von Gott als Ganzes sich mit der Welt einlassen soll und dürfen. Das Wort von Gott ist diesbezüglich ganz klar. In Bezug auf eine Zusammenarbeit der Gemeinde mit Menschen, die Gott nicht kennen, steht in 2. Korinther 6, 14 bis 18 folgendes. Zieht nicht in einem fremden Joch mit Ungläubigen. Denn was haben Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit miteinander zu schaffen? Und was hat das Licht für Gemeinschaft mit der Finsternis? Wie stimmt Christus mit Belial überein? Oder was hat der Gläubige gemeinsam mit dem Ungläubigen? Wie stimmt der Tempel Gottes mit Götzenbildern überein? Denn ihr seid ein Tempel des lebendigen Gottes, wie Gott gesagt hat. Ich will in ihnen wohnen und unter ihnen wandeln und will ihr Gott sein. Und sie sollen mein Volk sein. Darum geht hinaus von ihnen und sondert euch ab, spricht der Herr, und rührt nichts Unreines an. Und ich will euch aufnehmen und will euch ein Vater sein. Und ihr sollt mir Söhne und Töchter sein, spricht der Herr, der Allmächtige. Also ehrlich, ich denke wirklich, dass die Worte nicht missverstanden werden können. Als wiedergeborener Christ muss uns klar sein, dass so verlockend es auch manchmal sein mag, eine Zusammenarbeit von der Gemeinde mit Menschen und Organisationen, die Gott nicht kennt, nicht möglich ist. Und jetzt versteht mich da nicht falsch. Es geht jetzt nicht darum, zu sagen, dass wir besser wären als Menschen, als andere Menschen oder andere Menschen schlechter als wir. Es geht um die Frage, ob wir uns vom Geist Gottes leiten lassen oder nicht. Ein Mensch, der nichts von Jesus wissen will, lässt sich nicht vom Geist Gottes leiten. Er lässt sich von seinen eigenen Maßstäben leiten. Und letztlich, so schön und so gut sie von außen auch aussehen mögen, vom Geist dieser Welt, vom Teufel. klingt hart, ist aber so. Ich weiss, das ist selbst für Gläubige oft schwer zu verstehen. Das ist darum so, weil sie zu sehr auf das schauen, was man mit irdischen Augen sehen kann. Und sie denken dann Sachen wie, oh, der, das ist aber ein lieber Kerl und der macht doch so gute Sachen. Warum sollte jetzt das schlecht sein? Was soll ich denn da noch sagen? Jesus ist nicht gekommen, weil wir selber so gut sind. Er ist gekommen, weil wir es eben nicht sind. Er ist gekommen, damit wir von unseren Sünden gereinigt werden und von unserer Ich-Bezogenheit geheilt werden können. Die biblische Aussage ist klar. Der Mensch ist nicht gut aus sich selber raus. Und von Gott bestehen kann man nur und nur drum wer sein Leben in Gottes Hand gelegt hat und sich letztlich vom Geist Gottes leiten lässt. Wir können keine wirklich gute Sachen wirken, wenn wir nicht in Jesus verwurzelt sind. Und wir können auch geistliche Sachen nicht verstehen, wenn wir den Geist Gottes nicht haben. Und vielleicht denkt ihr jetzt, also, hey, was fällt dem ein? Der übertreibt ja völlig. Naja, tatsächlich sind das nicht meine Worte. Und meine Worte sind auch nicht der Maßstab, sondern die Bibel. Und was sagt sie dazu, wenn es darum geht, dass ein Mensch die Wahrheit nur durch den Geist Gottes versteht? Es heisst in 2. Korinther 2, 14 bis 15 dazu, der natürliche Mensch, das ist der Mensch, wo Jesus nicht im Herz trägt, aber nimmt nicht an, was vom Geist Gottes ist. Es ist ihm eine Torheit und er kann es nicht erkennen, denn es muss geistlich beurteilt werden. Der geistliche Mensch aber beurteilt alles und wird doch selber von niemandem beurteilt. Also mein Herz, das tut mir weh beim Gedanken, wenn ich daran denke, dass es gerade junge Christen, glauben, es würde keine Rolle spielen, wenn sie zum Beispiel jemanden heiraten, wo Jesus nicht im Herz hat. Sie sind verliebt und sehen die vielen positiven Eigenschaften von dieser begehrten Person und übersehen dabei die geistliche Tragweite. Aber eins ist und bleibt klar. So reizvoll das auch sein mag, es wird Zeit kommen, wo es schwierig werden wird für so einen gläubigen Mensch. Entweder er oder sie verlässt den Weg vom Glauben, je mehr Zeit voranschreitet, oder aber er oder sie werden leiden, weil ihr Partner das Wichtigste mit ihnen nicht teilen kann. Und wie auch ohne den Geist von Gott. Vielleicht denkt ihr jetzt immer noch, dass ich übertreibe. Oder ihr stellt die Frage, was das jetzt mit dem Simson zu tun hat. Ganz viel. In Bezug auf die Ehe zwischen jemandem, wo Jesus im Herz trägt, und jemandem, wo das nicht will, ist es nämlich ganz ähnlich, wie es beim Simson und der Delila der Fall war. Es ist zwar nicht klar, in dem Bibeltext zu entnehmen, aber der Delila ist höchstwahrscheinlich keine Israelitin gewesen, sondern vermutlich eine Philisterin. Der Simson aber hat gewusst, dass er als Israelit sich nicht hätte sollen mit einer Frau aus einem anderen Volk einlassen. Gott hat Israeliten gewarnt, ihm nämlich im 5. Mose 7, 3 bis 4, ganz genau vor dem, dass sie das machen. Und du sollst dich nicht mit ihnen verschwägern. Deine Tochter darfst du nicht seinem Sohn geben und seine Tochter darfst du nicht für deinen Sohn nehmen. Denn er würde deinen Sohn von mir abwenden, dass er anderen Götter dient und der Zorn des Herrn würde gegen euch entbrennen und er würde dich schnell vernichten. Trotzdem hat der Simson sich von seinen Gefühlen leiten lassen und es ist gekommen, wie es hat müssen kommen. Zwar hat Delila ihn nicht direkt zu anderen Göttern geführt, sie hat ihn aber verraten und eben zu Fall gebracht. Zum besseren Verständnis, wie das genau vor sich gegangen ist, möchte ich heute den Text lesen. Von unserer Geschichte wenigstens einige Verse. Und dort sehen wir, wie sie Delila ihn um den Finger gewickelt hat. Und ich möchte nachher einen Vergleich ziehen mit einer erfundenen Geschichte, die aus der heutigen Zeit könnte kommen. Ich lese die Verse. Da sagte Delila zu Simson: Bisher hast du mich getäuscht und Lügen zu mir geredet. Vertrau mir doch endlich an, womit man dich binden muss. Er sagte zu ihr: Wenn du die 7 Haarflechten meines Kopfes mit den Kettfäden am Webstuhl verwebtest. Und sie machte sie mit dem Pflock fest und sagte zu ihm: Philister über dir, Simson! Da wachte er aus seinem Schlaf auf und riss den Webpflock und die Kettfäden heraus. Da sagte sie zu ihm: Wie kannst du sagen, ich hab dich lieb, wo doch dein Herz nicht mit mir ist? 3-mal hast du mich jetzt getäuscht und mir nicht anvertraut, wodurch deine Kraft so groß ist. Und es geschah, als sie ihn alle Tage mit ihren Worten bedrängte und ihn plagte, da wurde seine Seele es zum Sterben leid. Und er vertraute ihr sein ganzes Herz an und sagte zu ihr: Nie ist ein Schermesser auf mein Haupt gekommen, denn ein Nasiräer Gottes bin ich, von Mutterleib an. Wenn ich geschoren werde, dann weicht meine Kraft von mir und ich werde schwach wie jeder andere Mensch sein. Unglaublich. Also die Dame, die ist wirklich gerissen gewesen und man muss es sagen, auch berechnend und bös. Delila hat den Simson so lange bearbeitet und ihn mürbe gemacht, bis er endlich nachgegeben hat und ihres Geheimnis von seiner Kraft verraten hat. Wie könnte jetzt das in Bezug auf, ich sage jetzt, Glaubenstreue aussehen, wenn es darum geht, dass man als gläubiger Mensch jemanden heiratet, der eben Jesus nicht kennt? Nehmen wir als Beispiel jetzt da eine Frau, die einen ungläubigen Mann geheiratet hat. Es ist Sonntagmorgen und der Gottesdienst steht an. Und die Frau möchte sich bereit machen, um zu gehen, so wie sie es eben immer gemacht hat, auch noch nachdem sie den Mann geheiratet hat. Aber an einem Sonntagmorgen ist es plötzlich ein bisschen anders gewesen. Und ihr Mann hat zu ihr gesagt: Schatz, bleib doch liegen. Nur heute, nur das eine Mal. Und naja, das Bett ist ja auch so gemütlich. Die Frau hat entschieden, jetzt das eine Mal zu bleiben. Und doch, immer wieder ist es dann vorgekommen, dass ihr Mann sich daran gestört hat, dass sie unter der Woche sich für die Gemeinde engagiert hat und am Sonntag so früh aus dem Haus geht. Mehr und mehr hat man die Worte gehört: Schatz, bleib doch da. Und je mehr sie die Worte gehört hat, je mehr ist sie geblieben. Die Wochen und die Monate und die Jahre sind vergangen und ihre einst so flammende Glaube ist plötzlich kaum mehr noch gewesen als eine neblige Erinnerung an etwas, wo sie mal als junge Frau gelebt hat. Wisst ihr, wenn die Bibel uns etwas sagt, so tut sie das, sie macht das aus einem bestimmten Grund. Gott möchte, dass wir das Ziel erreichen, das möchte er, und dass wir eines Tages ewig bei ihm sein können. Wenn wir denken, dass eine christliche Lebensführung heute nicht mehr von Bedeutung ist, dann irren wir uns sehr. Es geht selbstverständlich nie darum, dass Gott uns etwas vorenthalten will. Er will uns das Beste. Wenn wir aber nicht auf ihn hören, dann müssen wir die Folgen auch tragen. Und das gilt als Einzelperson, als auch für eine christliche Gemeinschaft. Es ist traurig, aber wahr. Es gibt heute etliche Organisationen, die einst irgendwann einmal in einem christlichen Geist gegründet worden sind, heute aber nur noch ein Hauch von christlichem Gedankengut drin enthalten ist. Es gibt auch etliche Menschen, die Jesus mal nachgefolgt sind, dann aber aufgrund von Sünde und Ungehorsam auf Abweg gekommen sind und heute nichts mehr von ihrem Glauben übrig ist. Das gibt's. Der Petrus macht uns in seinem zweiten Brief ganz klar, welche Konsequenzen das hat. Wir lesen im Kapitel 2, Vers 21, eine traurige Warnung. Denn es wäre besser für sie gewesen, wenn sie den Weg der Gerechtigkeit nicht erkannt hätten, als dass sie ihn kennen und sich abkehren von dem heiligen Gebot, das ihnen gegeben ist. Es stellt sich jedem von uns daher heute die Frage, wo stehe ich? Habe auch ich in meinem Leben Kompromisse gemacht, die mich in meinem geistlichen Leben hindert und auf Wege führen, wo eben jetzt der Paulus uns warnt, auch heute? Wenn wir uns diese Fragen stellen, dann kommen wir unweigerlich zum nächsten Punkt, wo uns die Geschichte vom Simson lehrt. Gott ist voller Gnade, aber die Konsequenzen von Ungehorsam müssen wir sehr oft tragen. Der Simson hat Gott nicht gefolgt und die Folge davon war, dass er verraten worden ist und alles verloren hat. Das liest sich zwar recht schnell, oder? Aber wir müssen uns das mal ein bisschen genauer vorstellen. Er, der starke und ich würde sagen mächtige Mann, der ist plötzlich schwach gewesen. Und es sind ihm die Augen ausgestochen worden. Und er ist verhöhnt worden. Was ist das für ein unglaublich tiefer Fall? Doch ist jetzt Geschichte da fertig? Bleibt es einfach bei seinem Fall? Nein. Er hat durch sein, ich sage jetzt durch sein persönliches Ende auf dieser Welt, einen grossen Sieg errungen. Und das ist auch für uns als Kinder von Gott heute von grosser Bedeutung. Es gilt auch für uns, dass Gott trotz all unseren Fehlern zum Ziel kommt. Zugegeben, es ist zwar schon wahr, dass wir, wenn wir nicht auf Gott hören, manchmal Sachen zu tragen haben, die schwer sind. Aber dabei muss es eben nicht allein bleiben. In allem nämlich ist Gott dabei. Und genau an so einem Punkt leuchtet Gnade und Güte von Gott dann hell auf. Und die dürfen wir ergreifen. Schauen wir auf den Simson. Er ist zwar zu Fall gekommen, aber letztlich hat sich Gott über ihn erbarmt und er hat seine Kraft zurückbekommen. Und schlussendlich hat er durch sein Sterben sogar mehr Feinde vom Gottesvolk umgebracht, als er durch sein ganzes Leben durchgemacht hat. Natürlich könnte jetzt jemand sagen, dass er ja sein Leben hat müssen geben und nicht mehr viel von dem Sieg gehabt hat. Naja, das könnte man sagen, aber das ist so nicht richtig. Als Kind von Gott, als Kinder von Gott sind uns nämlich die Augen dafür aufgemacht, dass Gott bereits damals einen grösseren und allumfassenden Plan verfolgt hat. Es hat bereits damals aufgeleuchtet, dass durchs Sterben mehr kann quasi erreicht werden als durchs Leben in dieser Welt. Auf wer könnte das hinweisen? Genau, auf den Sohn von Gott. Auch Jesus ist gestorben, aber jetzt kommt er lebt und sitzt zur Rechten von Gott, dem Vater. Durch die Geschichte vom Simson können wir tatsächlich heute noch, tausende Jahre später, vieles über Gott und die Menschen lernen. Ja, der Simson hat einen Fehler gemacht und ja, er hat auch müssen schmerzliche Konsequenzen tragen. Gott aber hat durch die Geschichte weit mehr gewirkt, wo er, Gott hat aber durch seine Geschichte mehr gewirkt, als der Simson sich hätte je können vorstellen damals. Und ich bin sicher, dass der Simson heute sieht, was sein Leben für Frucht gewirkt hat. Und wer weiß, vielleicht hört er und sieht er auch, was heute eben in Aarau über ihn und sein Leben berichtet wurde oder berichtet wird. Wisst ihr, es ist wichtig, dass wir uns als Christen auch die Warnungen von der Bibel in Erinnerung rufen und sie uns zu Herzen nehmen. Es geht um nichts Geringeres als um die Ewigkeit. Und trotzdem ist es ebenso wichtig, dass wir uns immer und immer wieder an die Gnade und an die Güte und Geduld von Gott erinnern. Vielleicht gibt es heute jemanden unter euch, der denkt, oh ja, ich habe tatsächlich nicht auf Gott gehört und jetzt bin ich in einer schwierigen Situation. Was soll ich noch machen? Eine pauschale Antwort kann ich da nicht geben, aber ich kann folgendes sagen, keine Angst. Ganz egal, wie deine, wie ihre Situation auch aussieht, wer erkennt, dass er einen Fehler gemacht hat, der darf immer und jederzeit zu Jesus kommen. Und dann gibt es immer Hoffnung. Jesus selber möchte uns seine Gnade und seine Liebe schenken. Auch und gerade dann, wenn wir realisieren, dass wir einen Fehler gemacht haben. Und das ist eben kein Floskel. Und ich erinnere nochmal, Jesus ist nicht gekommen, weil wir so gut sind oder keine Fehler machen. Er ist genau darum gekommen, weil wir Gnade nötig haben. Und Jesus weiß, wer wir sind. Es steht im Psalm 103, 14 klar und deutlich, was Gott will und wen er ist. Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, die ihn fürchten. Denn er weiß, was für ein Gebilde wir sind. Er gedenkt daran, dass wir Staub sind. Ja, Gott weiß, wer wir sind und er hat uns lieb. Gott erwartet nicht, dass wir aus uns selber heraus gut sein sollen. Aber es ist sein Wille, dass wir die Wahrheit erkennen und dann um Vergebung bittet und schließlich das Endziel erreichen. Frei werden von allen Bindungen vom Teufel und dass wir wachsen im Glauben und Jesus ähnlicher werden. In Johannes 8, 31 bis 32 wird der Wunsch so formuliert. Wenn ihr bleiben werdet in meinem Wort, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger und werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Zum Abschluss möchte ich uns Mut machen. Vergessen wir nie, wie gross die Liebe von Gott ist und denkt immer daran, Gott möchte uns immer und überall in unserem Leben begegnen. Was auch immer in eurem Leben war, es gibt keine hoffnungslosen Fälle. Wenn Gott in seinem Wort etwas fordert, dann geht es nur einzig und allein darum, dass er für uns das Beste will und wenn es auch in dieser Welt nicht immer so scheint. Er will, dass es uns im Hinblick auf die Ewigkeit gut geht und wir ewig bei ihm in seiner Liebe sein werden. Und um das geht es. Und das ist der Grund, warum Gott uns alles sagt, was wichtig für uns ist, damit wir das Ziel erreichen. Möchtest auch du, möchtet auch sie die Liebe ergreifen und daran festheben, egal was kommt und was es kostet? Glauben Sie mir, es gibt nichts Besseres, als Jesus im Herzen zu haben. Und das ist es, was ich uns allen wünsche.